Sie hören Tagung Welternährungstag 2018 an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften vom 27. Oktober 2018. Es folgt das Referat von Jean Weider, ehemaliger Botschafter Luxemburgs bei der UNO und WTO.
Guten Morgen. Ich bedanke mich bei den Organisationen für diese Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier diesen Vortrag halten zu können über eine globale gerechte Handelspolitik. Ich gehe in meinem Referat kurz ein auf die neue Handelspolitik der USA, analysiere dann Kernprobleme des CETA-Abkommens und erwähne in ein paar Sätzen das Abkommen mit Japan. Daraufhin prüfe ich die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Afrika anhand der wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen und des Milchsektors und erwähne die Folgen der Textilliberalisierung für Afrika. Abschließend stelle ich Leitlinien einer global gerechten Handelspolitik und ihre Ausrichtung gegenüber den Entwicklungsländern vor. Ich fange an mit Donald Trump, der die Liberalisierung des Welthandels in Frage stellt. Die internationale Handelspolitik steht Tag für Tag in der Aktualität, wie selten zuvor. Sie wird vor allem geprägt durch den von Donald Trump ausgerufenen Handelskrieg zwischen den USA und vor allem China, aber auch der Europäischen Union. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die USA stets eine dominierende Rolle in der Entwicklung des Welthandels und der Welthandelspolitik geführt. Zusammen mit der Europäischen Union und Japan haben sie diese stets in neue Bahnen der Handelsliberalisierung geführt, vor allem über die Verhandlungen innerhalb des GATS und zuletzt über das 1995 in Kraft getretene Marrakesch-Abkommen, das auch zur Schaffung der Welthandelsorganisation in Genf geführt hat. Jetzt gehen die USA auf Distanz zur Handelsliberalisierung, die dem Land übermäßige Handelsdefizite vor allem gegenüber China und der Europäischen Union einbrachte. Zugleich stellen die USA die Rolle der Welthandelsorganisation in Frage, die heute weitgehend gelähmt ist. Trump will die Wirtschaft in den USA neu beleben und verlorene Arbeitsplätze zurückgewinnen. Unternehmen werden aufgefordert, statt im Ausland in den USA zu investieren. Er hat ein neues Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada abgeschlossen, dass das 1995 in Kraft getretene NAFTA-Abkommen ablösen wird. Jetzt zum Abkommen, Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, dem CETA-Abkommen. Die Europäische Union hingegen hält an ihrer Politik der Handelsliberalisierung fest. Neue Handelsabkommen werden ausgehandelt. Auf die Unterzeichnung des CETA-Abkommens folgten dieses Jahr weitgehend vergleichbare Abkommen wie Japan und Mexiko und bald vielleicht auch mit Mercosur. Ende Oktober 2016 wurde das zwischen der Europäischen Union und Kanada ausgehandelte Handels- und Wirtschaftsabkommen CETA unterzeichnet und einige Monate später durch das Europaparlament gebilligt. Seitdem sind die Teile des Abkommens vorläufig in Kraft getreten, die in die alleinige Zuständigkeit der Europäischen Union fallen. In den Mitgliedstaaten läuft der Ratifizierungsprozess durch die nationalen und regionalen Parlamente. Vor Beginn der Verhandlungen führte die Europäische Kommission rund 90% ihrer Beratungsgespräche mit Wirtschafts- und Industrievertreter und Vertreterinnen. Zwei Drittel der in Brüssel ansässigen Lobbyisten vertreten die Interessen von Unternehmen. Selten zuvor gab es zu den Verhandlungen und dem Abschluss eines Handelsvertrages solch massive Proteste und Demonstrationszüge, so viele Petitionen und Pressemitteilungen von Seiten der Zivilgesellschaft. Überall in Europa gingen Hunderttausende auf die Straße. In Luxemburg brachte die Plattform Stop CETA und TTIP, wo ich auch Mitglied bin, es fertig, immerhin 4.000 Leute auf die Straße zu bringen, ein für unsere Verhältnisse einmaliger Erfolg. 3,5 Millionen Europäer haben eine Petition gegen CETA und tätig unterschrieben im Rahmen einer europäischen Bürgerinitiative. Die Kommission lehnte diese Initiative ab. Anfang Mai 2017 bekräftigte der Europäische Gerichtshof in einem Urteil, dass die Ablehnung dieses Bürgerbegehrens durch die Kommission nicht rechtmäßig war. Auch ein einzigartiger Erfolg der Zivilgesellschaft. Auch wenn das Urteil viel zu spät kommt, es stärkt die Europäische Bürgerinitiative als zentrales Instrument der partizipativen Demokratie. Die Proteste gegen CETA werden während den Ratifizierungsverfahren durch nationale und regionale Parlamente weitergehen. Sie führten zur Ausarbeitung von Zusatzprotokollen zum CETA-Abkommen, deren Rechtsverbindlichkeit aber durch Rechtsgutachten in Frage gestellt wurde. Generell kann ein Protokoll zudem nicht im Widerspruch zum Vertragstext selbst stehen, der unverändert blieb. Für die Zivilgesellschaft wurde die Substanz dieses Vertrages nicht verbessert. Zu den Schiedsgerichten, eine Gefahr für die Demokratie. Eines der Hauptprobleme in diesem CETA-Abkommen stellt das im Kapitel über den Investorenschutz vorgesehene Schiedsgericht dar. Dieses Gericht würde es multinationalen Unternehmen erlauben, Staaten auf Entschädigungen zu verklagen, wenn ihnen aufgrund neuer Gesetze zu erwartende Profite entgehen. Dies in Bereichen wie Gesundheit, Umweltschutz und Finanzregulierung. Die bisher zuständigen nationalstaatlichen Gerichte werden dieser Kompetenz beraubt, was einer Entmündigung der nationalen Rechtsordnung gleichkommt. Alle Mitgliedstaaten, Parlamente und nationale Gerichte müssen sich dem Spruch dieser Schiedsgerichte unterordnen. Es handelt sich um Sondergerichte, eine Paralleljustiz, die bis dato lediglich in Verträgen mit Entwicklungsländern eingesetzt wurden, bei denen schwache Justizstrukturen bestehen. Europa und Kanada haben jedoch gut funktionierende rechtsstaatlich geahndete Gerichte, die diese Aufgabe übernehmen könnten. Und wenn es in einem spezifischen Land diesbezüglich Defizite geben würde, so müssten diese behoben werden und nicht das gesamte europäische und kanadische Rechtssystem als Sonderleistung für Firmen aufgehoben werden. Dass Investoren überhaupt Klagen gegen die Opportunität von staatlichen und kommunalen Vorgaben einreichen können, ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Dieses Recht wird nur ausländischen Investoren zuerkannt, nicht aber inländischen Firmen. Weder Staaten noch Zivilorganisationen noch Privatpersonen hätten die Möglichkeit, vor diesem Schiedsgericht gegen ausländische Unternehmen zu klagen. Warum soll hiermit auch den ausländischen Firmen eine derartige zweifelhafte Sonderstellung eingeräumt werden? Zwar wurden aufgrund der Zivilgesellschaft einige Verbesserungen im Statut der Schiedsrichter vorgenommen und ein Berufungsverfahren wurde vorgesehen. Ein Investitionsgerichtshof löst das alte privatrechtliche System der Schiedsgerichte ab. Dennoch bleibt die Unabhängigkeit der Schiedsrichter unzureichend geregelt. Die Einsetzung eines solchen Schiedsgerichtes stellt eine Gefahr für die Demokratie und die Souveränität der europäischen Staaten dar. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie so ein Instrument Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards aushebeln kann. Der schwedische Stromkonzern Vattenfall verlangt von der Bundesrepublik Deutschland 3,5 Milliarden Euro Entschädigung für angebliche Verluste durch den deutschen Atomausstieg. Philip Morris hat Uruguay und Australien verklagt wegen derer Anti-Tabak-Gesetzgebung. Nachdem die kanadische Provinz Quebec ein Moratorium auf das Fracking von Schiefergas und Öl erlassen hatte, klagt das US-amerikanische Unternehmen Lone Pine, welches zuvor eine Probebohrlizenz erworben hatte, vor dem im NAFTA-Vertrag vorgesehenen Schiedsgericht gegen Kanada und fordern Entschädigungen in Höhe von 250 Millionen Dollar für den zu erwartenden Gewinnausfall. Eine andere Gefahr stellt die regulatorische Kooperation dar in diesem Abkommen. CETA sieht ein regelmäßig tagendes Gremium vor, das sogenannte regulatorische Kooperationsfonds. Kanada, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sollen dieses Gremium, ein Joint Committee, noch vor den gewählten Parlamenten informieren, wenn sie Regulierungen oder Gesetzentwürfe planen, die Handel und Investitionen beeinflussen. Dann kann der Vertragspartner und mit ihm betroffene Interessengruppe, meist Wirtschaftsverbände, die Vorschläge kommentieren und Änderungen fordern. Durch die vertraglich vorgesehene Einladung von Interessenvertretern wird Wirtschaftslobbyisten Tür und Tor geöffnet, sogenannte handelsverzerrende Gesetzesvorhaben zu verzögern oder aus dem Verkehr zu ziehen, noch bevor Parlamente und Öffentlichkeit sich damit auseinandergesetzt haben. Die regulatorische Kooperation ist gefährlich. Bewährte Standards, etwa bei Umwelt, Verbrauch und Arbeitsschutz, drohen aufgeweicht zu werden. Weitergehende Standards als bisher zu beschließen, wird erheblich erschwert. Weil sie exekutive Entscheidungsstrukturen stärkt, vergrößert die regulatorische Kooperation das Demokratiedefizit in der Europäischen Union. Die Rolle des EU-Parlaments bleibt nachrangig. Weitere Bedenken in diesem CETA-Abkommen betreffen die Aushöhlung der öffentlichen Daseinsvorsorge, das Vorsorgeprinzip, das nicht im Vertrag erwähnt wird, und die Landwirtschaft, wo Kanada für 65.000 Tonnen Rindfleisch und 75.000 Tonnen Schweinefleisch Zugang zum europäischen Markt erhält. Wie geht es nun weiter mit diesem CETA-Vertrag? Belgien hat den Europäischen Gerichtshof mit der Frage befasst, ob der Investitionsgerichtshof vereinbar ist mit den europäischen Verträgen. In Luxemburg hat die Regierung beschlossen, diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten, bevor das Abkommen dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt wird. Nun ein Wort zum Abkommen mit Japan. Nach Verhandlungen, wie stets hinter verschlossenen Türen, wurde ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan im Frühjahr dieses Handels abgeschlossen und im Mai vom EU-Rat gutgeheißen. Es handelt sich um das größte Handelsabkommen, das die Europäische Union je mit einem Drittland abgeschlossen hat. Das Bruttosozialprodukt Japans ist dreimal größer als das Kanadas. Es ist ein reines EU-Abkommen, da es kein Schiedsgericht oder keinen Investitionsgerichtshof vorsieht. Beide Parteien konnten sich nicht darüber einig setzen. Nationale Parlamente haben also kein Mitspracherecht. Auch bei diesem Abkommen ist eine regulatorische Kooperation aber vorgesehen. Der etwa 1000 Seiten lange Text ist de facto dem CETA-Abkommen weitgehend gleichzusetzen, mit allen bekannten Nachteilen, was ökologische, soziale und demokratische Aspekte betrifft. Auch hier wird die Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen vorangetrieben. Über die sogenannte Negativliste ist alles erlaubt, das nicht verboten ist. Auch hier wird das Fürsorgeprinzip nicht erwähnt. Es erschwert der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten die Kontrolle über Nahrungsmittelimporte aus Japan, die möglicherweise mit GBO selten produziert wurden. Das Kapitel über nachhaltige Entwicklung ist noch schwächer als bei CETA. Von 8 Konventionen, die Internationale Arbeitsorganisation abgeschlossen hat, hat Japan deren 2 noch nicht ratifiziert. Ich komme jetzt zu den Handelsbeziehungen zwischen Europa mit Afrika und den wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen. Am 23. Juni 2000 wurde das Cotonou-Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Gruppe der RKP-Staaten Afrika, Karibik, Pazifik in Cotonou, der Hauptstadt Benins, unterzeichnet. Auf der Grundlage dieses Abkommens führte die Europäische Union seit 2002 Verhandlungen mit diesen Staaten über sogenannte wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen. Sie erfolgten auf dem Hintergrund der strukturellen Anpassungsprogramme, die den Entwicklungsländern von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds aufgezwungen wurden Anfang der 90er Jahre, mit verheerenden und nachhaltigen Folgen für die Gesellschaften und die Wirtschaften all dieser Länder. Die wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen konnten zuerst mit der Karibik- und Pazifikstaaten unterzeichnet und vom Europaparlament ratifiziert werden und in Kraft treten. Erst 2014 kam es zum Abschluss dieser Verhandlungen mit Afrika, wo sie mit 5 verschiedenen Regionen unternommen wurde. Da aber einige Staaten wie Nigeria das Abkommen noch nicht unterzeichnet haben, musste die Ratifizierung durch das Europaparlament mehrere Male verschoben werden. Um dieses Verfahren weiterzubringen, rief die Europäische Kommission zu einem neuen Druckmittel. Sie verschickte im Juni 2016 einen Brief an alle afrikanischen Staaten mit der Aufforderung, diese Abkommen bis Anfang Oktober 2016 zu unterschreiben. Würde dies nicht geschehen, so würde die Kommission sich genötigt sehen, den Vorzugszugang zum europäischen Markt für die Staaten zu stoppen, die ihre Unterschrift weiter verweigern. Daraufhin ließen die luxemburgischen Nichtregierungsorganisationen über ihre Plattform, dem Cercle de Coopération des ONG, Präsident Juncker einen Brief zukommen, in dem sie ihm ihre Bestürzung mitteilten, die dieses für ein Partnerschaftsabkommen unwürdiges Ultimatum bei ihnen ausgelöst haben. Der Brief, der weit verbreitet wurde, legt weiter die Gründe dar, warum die Zivilgesellschaft sowohl in Afrika wie in Europa diese Abkommen ablehnt, die nicht zur Entwicklung afrikanischer Gesellschaften beitragen. Diese Abkommen riskierten auch, die Migrationswelle von Afrika nach Europa über Lampedusa zu vergrößern. Die Europäische Union drohte bereits 2014 verschiedenen Ländern die Gärten und der Elfenbeinküste mit dem Verlust des freien Zugangs zum europäischen Markt und ihnen das weniger günstige allgemeine Präferenzsystem anzuwenden, sollten sie nicht bereit sein zu unterzeichnen. Dies hätte zur Erhebung von Zöllen auf den Exporten in die Europäische Union für die Produkte dieser Länder geführt. Nigeria, einer der größten Länder Afrikas, hat dem Druck der Europäischen Union nicht nachgegeben. Eigentlich eine Revolution in den Beziehungen zwischen Europa und Afrika. Nigeria weigert sich weiterhin, das mit Westafrika abgeschlossene Abkommen zu unterzeichnen und verlangt die Auszahlung eines neuen Abkommens. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari unterstrich 2016 in einer Rede vor dem Europaparlament seine Sorge, die wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen und ihre Regeln würden den Zielen der Industrialisierung seines Landes zuwiderlaufen. Tansania hat sich aus dem mit Ostafrika abgeschlossenen wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen aus ähnlichen Gründen zurückgezogen. Das südliche Afrika ist die einzige der 5 afrikanischen Regionen, mit denen diese Abkommen abgeschlossen und vom Europaparlament ratifiziert wurden. Somit sind die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Afrika in eine Krise geraten. Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien verstärken unterdessen ihre Präsenz in Afrika und erlauben es diesem Kontinent, seine früher einseitige Abhängigkeit von Europa abzuschwächen. Wer sind denn eigentlich die Nutznießer dieser wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen? Wer profitiert von dem mit Westafrika abgeschlossenen Partnerschaftsabkommen, titelt ein 2015 veröffentlichter Bericht, den Concord, die Plattform der europäischen NGOs, dieser Frage im Rahmen der Politikkohärenz gewidmet haben. Dieses Abkommen wird dort klargestellt, sieht eine weite Handelsliberalisierung zwischen den beiden Regionen vor, die gemäß der Europäischen Union 75% aller Tariflinien abdeckt. Tatsächlich sind es aber 82% des Wertes der europäischen Exportwaren, die betroffen werden. Sie wird in 3 Etappen in einem Zeitraum von 20 Jahren erfolgen, wobei der größte Teil sich in 15 Jahren abwickelt. Der Bericht erinnert daran, dass in der Vergangenheit die Abkommen, die die Europäische Union mit den AKP-Staaten abschloss, auf dem Prinzip der Nicht-Gegenseitigkeit beruhte. Die Europäische Union sicherte so den Exporten Westafrikas einen fast völlig ungehinderten Zugang zum europäischen Markt zu. Auf der anderen Seite waren die Staaten Westafrikas nicht verpflichtet, der Europäischen Union ähnliche Vorteile für ihre Märkte anzubieten. Nun steht diese Vereinbarung für die Europäische Union nicht mehr im Einklang mit den Spielregeln der Welthandelsorganisation, die für bilaterale Handelsabkommen die gegenseitige Handelsliberalisierung vorsehen. Der Bericht fragt sich, warum die Europäische Union keine Ausnahme zu diesen Regeln bei der WTO angefragt hat, wie sie dies im Falle Moldawiens gemacht hat. Für die Europäische Union ist Moldawien, ich zitiere, das ärmste Land des europäischen Kontinents und hat nicht die genügende Wettbewerbsfähigkeit, um gegenseitige Verpflichtungen in einem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union einzugehen. Die Europäische Union weigert sich, eine solche Behandlung auch Westafrika zukommen zu lassen, obschon es noch ärmer als Moldawien ist. Dieter Frisch, von 1982 bis 1993 Generaldirektor von Entwicklung der Europäischen Kommission, erklärt im Jahre 2008 Folgendes. Die Annahme, dass diese Öffnung der Märkte durch die strukturschwachen Partner eine Freihandelszone, deren Entwicklung befördern würde, ist mehr als umstritten. Es ist kein einziges historisches Beispiel bekannt, in dem ein Staat, der ganz am Anfang seiner wirtschaftlichen Entwicklung stand, sich tatsächlich entwickelt hätte, indem er seine Wirtschaft ungeschützt den internationalen Wettbewerb aussetzte. Vielmehr verlangte diese Entwicklung immer einen gewissen Schutz, den man dann allmählich abbauen konnte, wenn die heimische Wirtschaft stark genug war, um sich der ausländischen Konkurrenz stellen zu können. Concord, diese Plattform der europäischen ONGs, schlussfolgert in ihrem Bericht Folgendes. Die Europäische Union nimmt somit mit einer Hand zurück, was sie mit der anderen gibt, was eine klare Inkohärenz des wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommens mit den Entwicklungszielen in Westafrika darstellt. Ich zitiere, es geht um eine Verletzung der Politikkohärenz, wie sie im Vertrag von Lissabon eingefordert ist. Ich zitiere diesen Artikel. Bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, trägt die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung. Genau das hat die Europäische Union nicht getan. Wo bleibt die Logik, Westafrika das Umgekehrte abzuverlangen, fragt sich der Concord-Bericht, um dann zu bedauern, dass, ich zitiere, die Europäische Union als erste Wirtschaftszone übertriebene Handelszugeständnisse von einer der ärmsten Regionen der Welt zu erreichen versucht. Mit diesem Abkommen verliert Westafrika größere wirtschaftliche Instrumente, um die Lebensbedingungen seiner Einwohner zu verbessern. Darüber hinaus hat sich die Europäische Union in keinerlei formeller Weise dazu engagiert, größere und langfristige finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um Westafrika zu erlauben, gegenüber der Konkurrenz der europäischen Produkte bestehen zu können und um den Verlust an Steuereinnahmen zu kompensieren. Wer profitiert von diesem wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen? Fragezeichen. Es handelt sich vor allem um ein Abkommen im Interesse der Europäer. Schluss des Zitats. Westafrikas werden bedeutende Wirtschaftsinstrumente weggenommen, die nötig wären, um die Lebensbedingungen seiner Einwohner zu verbessern. Es handelt sich um ein Abkommen, von dem insbesondere multinationale Konzerne profitieren. Ich komme jetzt zum Beispiel der Milchpulverexporte von Europa nach Afrika. In der Europäischen Union haben die Arbeiten und Diskussionen über die für 2020 anberaumte nächste Reform der gemeinsamen Agrarpolitik begonnen. Eine der Hauptfragen, die sich stellen, besteht darin, ob wir das fertigbringen werden, diese gemeinsame europäische Agrarpolitik viel stärker in eine andere Richtung zu bewegen, weg vom Hauptgewicht, das auf dem konventionellen industriellen Landwirtschaftsmodell lag, weg von einem auf ständiges Wachstum und unaufhaltsame Verbesserung der Produktivität orientiertes Modell, das kaum Rücksicht auf die Schäden weder für die Umwelt noch für die Gesundheit der Konsumenten, noch für die Kleinbauern im Süden nach. Diese Politik hat auch in ihren Zielen eine verstärkte Exportorientierung vorgesehen, wobei es sich eigentlich um Dumpingsexporte handelt. Beispiel die Milchpulverexporte. Diese Ausrichtung hat sehr negative Auswirkungen für den Milchsektor in Europa mit sich gebracht. die den Bauern ausbezahlten Milchpreise sind in den letzten Jahren sehr stark gefallen. Sie haben den Milchproduzenten in oft hoffnungslose Schwierigkeiten versetzt. So hat sich das Bestreben ergeben, jede Möglichkeit, erhöhte Exporte zu nutzen. Doch viele Weltmärkte im Milchbereich sind ungewiss und volatil. Eine der Ursachen dieses Preisverfalls ist sicherlich die Aufgabe der Milchquote, die zu einer Steigerung der Produktion führte, ohne dass eine Sicherung der Absätze vorlag. Hinzu kam, dass Russland einen Importstopp verhängte und China den Marktzugang begrenzte. Die europäische Milch, die EU-Milch, die nicht konsumiert oder auch nicht für andere Milchprodukte wie Käse verwertet werden kann, wird in Milchpulver verwandelt. EU-Molkereien produzieren doppelt so viel Milchpulver, als in der Europäischen Union gebraucht wird. Dieser Überschuss an Milchpulver kommt dann in Lager in Europäischen Union Länder zustande. Zugleich erfolgt ein steigender Druck, die Überschussproduktion an Milch hauptsächlich in Form von Milchpulver zu exportieren. Und diese Exporte sind um fast ein Drittel gestiegen. 2014 war die Europäische Union der weltweit zweitgrößte Milchexporteur und hat dazu 19 Millionen Milch verarbeitet. Diese EU-Exporte gehen vor allem in den Nahen Osten, Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien und Oman, nach Nordafrika, Beispiel Algerien, gefolgt von Ostasien wie China, Malaysia und dann auch Afrika südlich der Sahara, zum Beispiel Nigeria. Unterliegt seit Beginn des Jahrtausends der Absatz nach Ostasien drastischen Schwankungen, so sind die Milchpulverexporte in afrikanische Länder von einer auf 1,2 Millionen Tonnen gewachsen und recht stabil geblieben. Die Exporte von Magermilchpulver und vor allem von angereicherten Milchpulver sind jedoch stark angestiegen. Letztere haben sich in den letzten 10 Jahren auf 700.000 Tonnen mehr als verdoppelt. Für angereichertes Milchpulver ist Westafrika mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt für die Europäische Union. Die Exporte nach Nigeria zum Beispiel sind auf 70.000 Tonnen auf das 2,5-fache gestiegen. Die EU-Politik der Exportförderung führt aber in vielen Entwicklungsländern zu zunehmenden Problemen. Billige Importe verdrängen mehr und mehr heimische Milchbauern von ihren eigenen Märkten. Dies ist der Fall für normales Voll- oder Magermilchpulver. Importe von angereicherten Milchpulver stellen für die lokalen Milchproduzenten eine noch größere Konkurrenz dar. Ist dies der Fall für Länder wie Nigeria, so ist die Lage noch drastischer in kleineren Staaten wie Mali oder Kamerun, die noch vor 10 Jahren keine nennenswerten Mengen importieren und nun Importe von mehreren tausend Tonnen verzeichnen. Die EU-Handelspolitik fördert ihre Absatzmöglichkeiten der europäischen Molkereien in Westafrika. Schon jetzt sind die Importzölle für Milchpulver mit 5% recht unbedeutend. Und das zwischen der Europäischen Union und den Staaten Westafrikas bereits ausgehandelte wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen sieht eine Absenkung dieser geringen Zölle auf Null vor. So wird der Zugang für Mutterunternehmen in der Europäischen Union in einem wichtigen Absatzmarkt noch verbessert. Und die Tochterunternehmen in Afrika erhalten ihren Rohstoff noch etwas günstiger. Europäische Molkereiunternehmen wie Arla, Friesland, Campina und Danone haben nämlich in den letzten Jahren in der Milchverarbeitung in Westafrika investiert, oft indem sie bestehende Unternehmen aufgekauft haben oder dort Anteile erworben haben. Die meisten dieser Molkereien nutzen importierte Rohstoffe, vor allem Milchpulver. Manchmal wird auch Milch aus lokaler Produktion zugekauft. Verlierer werden die afrikanischen Milchproduzenten, die ihre langjährige Forderung nach besserem Außenschutz nicht durchsetzen konnten. Dabei zählen die meist nomadisch lebenden Viehhalter in Westafrika zu den ärmsten und am stärksten von Hunger betroffenen Bevölkerungsgruppen. Vor allem die Frauen, die traditionell für die Verarbeitung und meist informelle Vermarktung von Milch verantwortlich sind, würden eine Verbesserung ihrer Einkommenslage dringend benötigen. Anders ist jedoch die Entwicklung in Ostafrika vor sich gegangen. So hat ein Land wie Kenia zwischen 1999 und 2004 seine Importzölle auf Milchpulver von 20% auf 60% erhöht und ist zum Selbstversorger im Milchbereich aufgestiegen. Dies zeigt einmal mehr, dass die Europäische Union eine andere Landwirtschaftspolitik braucht, die es ermöglicht, die Erzeugung zu begrenzen, die Preise zu stabilisieren und so die letztlich zerstörerischen Export- zu Dumpingpreisen von Milchexporten zu stoppen. Die lokale Milchproduktion in Westafrika kann nur gefördert werden, wenn es wie in Kenia einem Außenschutz für die lokalen Milchproduzenten kommt. Dazu sind diese wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen in keiner Weise behilflich, noch stehen sie im Einklang mit der Politikkohärenz. Kommen wir jetzt zur Liberalisierung der Textilindustrie mit ihren vernichtenden Folgen. Freihandel vernichtet nicht nur Arbeitsplätze und Lebensperspektiven in der Landwirtschaft und in Entwicklungsländern. Das Gleiche gilt auch für die Industrie. 2012 wurde in Genf eine Studie von der UNCTAD und der Internationalen Arbeitsorganisation veröffentlicht mit dem Titel Trade and Employment from Myth to Facts. Dieser Studie zufolge hat Afrika zwischen 1980 und 2004 25% seiner industriellen Arbeitsplätze verloren. Dies traf dann auch die Textilbranche. Zum guten Teil ist diese Entwicklung zur Erklärung durch die Abschaffung zu Beginn 2005 des Multi-Fiber Agreements und somit der weltweiten Liberalisierung des Textilhandels. Davon profitierte vor allem China, das in der Lage war, überall Märkte für seine Textilprodukte zu erobern. So auch in Afrika. In Senegal, erklärte mir der Handelsminister dieses Landes in Genf, ist die Textilindustrie völlig verschwunden. Dasselbe behauptete sein Kollege aus Sambia bei einer UNCTAD-Ministerkonferenz 2012 in Doha. In seinem Buch Der Flucht des Reichtums beschreibt Tom Burgess, wie vernichtend dieser Freihandel sein kann. 300.000 Nigerianer, so schreibt er, verloren ihre Arbeitsplätze in der Textilindustrie durch Billigimporte aus China. Mitverantwortlich waren dafür skrupellose einheimische Millionäre, die diese Importe über Schmuggelwege organisierten. Eine 500.000 Bauern waren gezwungen, die Baumwollproduktion aufzugeben, die für die einst bestehenden 175 Textilfabriken bestimmt waren. Kein Wunder, wenn dann arbeitslose Jugendliche sich von Terrororganisationen wie Boko Haram anziehen lassen. Nigeria erlebt keinen Boom, die solide Wachstumsraten vortäuschen, sondern einen Abstieg in die Armut. In diesem Textilbereich gibt es dennoch einige ermutigende Entwicklungen. Ein Land wie Ruanda hat vor kurzem beschlossen, Zölle auf den Import von gebrauchten Kleidern aus den USA zu erheben, um die Textilproduktion in Ruanda selbst zu fördern. Daraufhin haben die USA Ruanda von der Liste der afrikanischen Länder gestrichen, die in den Genuss von der AGOA-Initiative gekommen sind, die die Rohstoffimporte in die USA aus Afrika fördern soll. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Teil für eine global gerechte Handelspolitik. Wir brauchen eine umfassende Neuausrichtung der internationalen Handelspolitik, damit diese wieder Akzeptanz bei den Menschen findet, um populistischen Tendenzen entgegenzuwirken und eine Basis für eine zukünftige gerechtere, Welthandel zu setzen. Eine Handelspolitik, die nicht im Interesse der internationalen Konzerne steht, wie dies bei CETA der Fall ist, sondern im Dienst der Menschen, der Allgemeinheit und auch Nachhaltigkeitszielen entspricht. Über 100 europäische, kanadische und amerikanische Universitätsprofessoren haben ein Schreiben veröffentlicht mit Vorschlägen, wie in Zukunft Verträge mit Drittstaaten zu verbessern seien. Insbesondere schlagen sie vor, das neue Abkommen zur nachhaltigen Entwicklung zu zur Kürzung von Armut und Ungleichheiten und zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen haben und dazu kontradiktorische und öffentliche Analysen über neue Verträge vor der Aufstellung eines Verhandlungsmandates zu führen sind. Zweitens, jeden Vorschlag der Kommission zu einem neuen Verhandlungsmandat vorerst den Parlamenten zu unterbreiten und dabei auch die Zivilgesellschaft möglichst weitgehend mit einzubeziehen. Drittens, bei Verträgen, bei denen es auch um nationale Kompetenzen geht, kein provisorisches Inkrafttreten des Mandates vorzusehen, damit die Kontrollrechte des Parlaments voll erhalten bleiben. Viertens, die Parteien verpflichten, die wichtigsten Verträge im Bereich Menschenrechte und der Internationalen Arbeitsorganisation und das Pariser Abkommen zum Klimawandel zu ratifizieren und zu beachten. Umzusetzen sind das gleiche die Empfehlungen aus dem BEPS-Projekt, dass die Aushöhlung der Steuerbasis und die Gewinnverlagerung verhindern. Dazu sollen klare Angaben für Versteuerung und gegen Klimawandel, zum Beispiel Minimalsteuersätze für Unternehmensgewinne, unprüfbare Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemacht werden. Letztens, öffentliche Dienstleistungen und Dienste im allgemeinen Interesse sind auszuschließen. Es muss auch in Zukunft darauf geachtet werden, sowohl den Parlamenten wie der Zivilgesellschaft überschaubare und lesbare Texte zu unterbreiten. Welche Handelspolitik wäre gegenüber den Entwicklungsländern zu führen? Wie wäre diese Handelspolitik zu reformieren? Gemäß den Empfehlungen des Concorde-Berichtes ist Artikel 208 des Lissabonner Vertrages über Politikkohärenz ernsthaft anzuwenden. Wie es unsere Nichtregierungsorganisationsplattform verlangt, müssten sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichten, die für eine andere Handels-, Landwirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeitspolitik einsetzen. Eine solche Politik müsste erstens in den Entwicklungsländern, besonders in Afrika, Produktionskapazitäten in allen wirtschaftlichen Sektoren fördern, besonders in der Landwirtschaft und in der Industrie, sodass ein Maximum von Arbeitsplätzen geschaffen und ein würdiges Einkommen für die Bevölkerung ermöglicht werden. Zweitens, die enormen Entwicklungs- und Produktionsunterschiede berücksichtigen und die Handelsbeziehungen auf der Grundlage der Nichtgegenseitigkeit und eine angemessene Regulierung der Märkte aufbauen. Subventionen und Schutzzölle sind demnach als legitime Politikinstrumente den Entwicklungsländern zu erlauben. Es geht um den lebensnotwendigen Policy Space. Auch ein wirklicher Technologietransfer ist zu begünstigen. Die Entwicklungsländer brauchen Importsubstitution, das heißt, das Ersetzen von Importen durch Eigenproduktion. Diese wäre auch im Sinne des Abbaus der Transportwege und der Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Das Prinzip lokal und regional produzieren und konsumieren ist besser in die Realität umzusetzen. Drittens, eine solche Politik beinhaltet die Ratifizierung der wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen aufzusetzen und eine Impaktstudie eines solchen Abkommens über Entwicklung und Menschenrechte vorzunehmen und mit der Beteiligung und das mit der Beteiligung aller Betroffenen. Letztens, der Welthungertag muss uns auch dazu anregen, eine größere Priorität den ärmsten Bevölkerung, all der Landbevölkerung, wie vorher schon hier erklärt wurde, und den Familienbetrieben einräumen, angesichts der Tatsache, dass 70% derjenigen, die an Hunger leiden, eine landwirtschaftliche Aktivität ausüben. Schluss muss auf jeden Fall sein mit einer skandalösen Doppelmoral der Europäischen Union, die die Entwicklungsländer zu mehr Liberalisierungsmaßnahmen nötigt, zugleich aber den eigenen Agrarmarkt schützt und hohe Zölle auf den Importen sensibler Agrarprodukte wie Milch, Fleischprodukte sowie Getreide erhöht. Wir müssen das wissen, wie in der Europäischen Union. Wir haben noch immer einen enormen Schutz unserer Agrarmärkte. Milchprodukte, Fleischprodukte, Getreide. Das muss man sich vorstellen. Eine solche global gerechte Handels- und Entwicklungspolitik wäre für den Aufbau vor allem afrikanische staatlichen Gesellschaften unerlässlich. Könnte Produzenten und Kleinbauern in Süden eine Chance geben, ihre Produkte zu gleichen Preisen auf den Märkten zu verkaufen, ein dezentes Einkommen zu haben und eine sichere Zukunftsperspektive. Diesen Preis haben wir zu zahlen, wollen wir auch im Ernst die Fluchtursachen der Afrikaner abschaffen. Ich bedanke mich.